Das müssen wir jetzt also tun. So, mal gucken, wie ich das jetzt wieder mache. Also, löschen wir das mal. 543. Aha, jetzt geht das wieder los. Mal gucken, ob er das macht. Ja, geht. Noch nie so einen schönen großen Taschenrechner gehabt hier im Hörsaal. 543. Jetzt muss aber irgendwo die E, genau, E minus 9. Ne, das geht nicht so. Wie geht das dann? Wo ist das Plus minus? Der da oben, der da. Okay, probieren wir mal. 543 E 543 durch 1 E 9. Ah, geht doch. Man muss einfach weiter tippen. Das zeigt es nur nicht an, man muss einfach weiter tippen. So, 543 Nanometer. Sie kontrollieren nochmal. Na, also das sind hier, hier hinten, das sehen natürlich die Zoomer jetzt nicht, aber Sie sehen es, 3, 6, 9 Stellen nach dem Komma. Das heißt, hier hinten stehen die Nanometer. 543 Nanometer. Endlich. Geteilt durch 0,028 Meter. Und dann Nenner des Nenners ist natürlich der Zähler, also mal 5,12 Meter. So, jetzt haben wir eine schöne lange Zahl. Was sagt uns die? Das ist in Metern natürlich das Ergebnis, denn wir haben alles in Metern eingesetzt. Also 0,000099, wir runden jetzt mal. Ne? Das sind also ungefähr 0,0001 Meter. Das ist wie viel? 0,0001 Meter in irgendeiner vernünftigen Einheit? Ja? 0,1 Millimeter. Ne? Millimeter sind hier. Wenn wir also da die 1 stehen haben, ich schalte jetzt mal wieder zurück auf, wie mache ich denn das? So, machen wir einen Screenshot. Gucken, ob das funktioniert. So, also sind 0,000099 Meter, das sind also ungefähr 0,0001 Meter, sind 0,1 Millimeter, sind 100 Mikrometer. So, das heißt, wie viele Striche haben wir dann pro Millimeter? Das kann man eigentlich an der Stelle hier schon ganz gut ablesen, an der 0,1 Millimeter Stelle, wie viele Striche haben wir pro Millimeter? Wenn ein Abstand 0,1 ist, haben wir den Kehrwert, da sind ganz viele, ja? 10. 10 Striche pro Millimeter. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, ob das ungefähr hinkommt, ob das auf dem Gitter auch draufsteht. Gucken wir mal, ne? Also Drahtgitter, 100 Linien pro Zentimeter. Das muss man jetzt natürlich auch irgendwie nachher in die Folie mit einbinden. So, 100 Linien pro Zentimeter. Wenn es 100 pro Zentimeter sind, sind es 10 pro Millimeter. Und erfreulicherweise, das stimmt jetzt mit unserer Rechnung überein, also die Physik ist nicht kaputt gegangen bei dieser ganzen Hin- und Her-Schalterei. Sehr gut. Ja?
Ich hätte eine Frage zum Winkel der Messer.
Den Winkel, ja? Bei dem anderen meinen Sie? Hier?
Genau.
Ja?
Die ist jetzt so ein bisschen irreführend, weil da so ein Experiment wird der Strahl ja nicht so stark abgelenkt, oder? Er geht eher so fast geradeaus weiter. Wenn ich das richtig verstehe.
Ja. Stört Sie das vor allem, dass irgendwie der Winkel jetzt einmal gegen die Senkrechte und einmal gegen die Waagerechte eingetragen ist? Oder was genau stört Sie? Okay, also vielleicht. Vielleicht muss ich das hier nochmal zeigen. Also der Winkel, der uns interessiert, ist der Winkel zwischen der Geradeausrichtung und der Richtung, in der der Strahl abgelenkt wird. Ja? In diesem Fall habe ich jetzt hier eingezeichnet, dass er nach rechts abgelenkt wird von der Geradeausrichtung, die nach oben eingezeichnet war. Das ist zugegebenermaßen jetzt nicht optimal mit dieser Skizze übereinstimmt. Wenn wir das Ding duplizieren, oder mal kopieren und einfügen, so, und dann können wir das bestimmt irgendwie drehen. Drehen geht, glaube ich, wenn man den da nimmt, so, blub, Und dann kann man das wahrscheinlich auch noch so machen. Ah, okay. Blub. Nee, geht nicht. Okay, gut. Ich krieg's nicht gespiegelt. Keine Ahnung, wie das wieder geht. Aber Sie sehen vielleicht, also der Winkel, den ich da eingezeichnet habe, der ist einfach die Ablenkung aus der geraden Ausrichtung. Ich habe es jetzt hier nach links, in der anderen Skizze war es nach rechts, aber das ist, glaube ich, verständlich. Ne? Also das ist der gleiche Winkel. Es geht um die Ablenkung aus der geraden Ausrichtung. Gerade Ausrichtung wäre die Beugung, das Beugungsmaximum nullter Ordnung, weil da alle Strahlen, die durch die verschiedenen Schlitze durchkommen, gerade keinen Gangunterschied gegeneinander haben. Ne? Alle Schlitze werden gleichzeitig erreicht und der Weg bis zum Schirm von allen Schlitzen ist gleich lang, deswegen kein Gangunterschied, nullte Beugungsordnung. Und wenn man jetzt nach links oder rechts geht, dann hat der eine oder andere Strahl aus den verschiedenen Spalten eine Verzögerung und dann hat man eben eine Wellenlänge Unterschied, erste Beugungsordnung oder zwei Wellenlängen und Verzögerung, dann ist es zweite Beugungsordnung und so weiter. Ist das soweit allen klar? Okay. Weil mir ist wichtig, dass Sie auch damit rechnen können im Zweifelsfall. Ne? Also hübsche Muster anschauen ist die eine Sache, aber wir wollen das ja quantitativ machen und deswegen eben auch das Messen jetzt hier. Auch wenn das jetzt ein bisschen Zeit gedauert hat, aber ich glaube, ich würde trotzdem das vielleicht noch für ein anderes Gitter schnell, also kriegen wir das hin mit dem Kleinen, dass wir das ausmessen da drin. Also ich habe noch ein anderes Beugungsgitter dabei. Das ist hier so eine Folie, so eine geprägte Plastikfolie. Und die, von der wissen wir jetzt zunächst mal nicht, also Sie jedenfalls nicht, was die nominell für einen Spaltabstand hat, für eine Gitterkonstante. Und da steht es auch nicht drauf. Und da macht es ja viel mehr Spaß, was auszumessen, wo es da nicht drauf steht. Und das machen wir. Und dann machen wir sogar noch einen Schritt weiter und gucken das dann mit verschiedenen Wellenlängen an. Also, Sie sehen bestimmt gleich das Bild und dann können wir erklären, was da passiert. Also, ich mache das mal wieder so. Was Sie hier sehen, das ist diese geprägte Plastikfolie, von der wir jetzt noch nicht wissen, was die für einen Abstand zwischen zwei Rillen hat. Die hängt da in so einem Plexiglasbecken, oben ist Luft, unten ist Wasser, da kommen wir dann gleich noch drauf. Und hier davor befinden sich zwei Laser. Der untere ist ein grüner. Ah ja, okay, da habe ich keinen Ring dabei. Ne? Gut, der untere ist ein grüner. Bei dem kennen wir die Wellenlänge. Das ist jetzt natürlich nicht der gleiche Lasertyp wie dieser Gaslaser da, sondern das ist so ein Festkörperlaser. Der hat 532 Nanometer. Bei dem roten muss ich tatsächlich passen. Ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht mehr. Das heißt, das können wir sogar ausrechnen. Das machen wir vielleicht sogar. Gut, dann fangen wir vielleicht einfach mit dem grünen an. Denn bei dem kennen wir die Wellenlänge. So, dann machen wir nochmal eine Seite dazu. So, nochmal eine Seite. Beugung an geprägtem Plastikgitter. Kunststoffgitter mit Lasern verschiedener Wellenlängen. Also, erster Versuchsteil. Laser, Lambda 1, oder nennen wir es Lambda grün, sind 532 Nanometer. Das weiß man deswegen so genau, weil das ein besonderer Kristall ist, der einfach genau diese 532 Nanometer macht. Da kommen 1064 Nanometer rein, dann werden die umgewandelt in 532, also da sind wir auf der sicheren Seite, da kann nichts anderes passieren. Jetzt messen wir aus. Abstand, oh, jetzt müssen wir wieder hin und her schauen. Du zeigst das Kamerabild und ich schreibe einfach auf und dann sieht man nachher, was da ist. So, was wir brauchen wieder? Den Abstand vom beugenden Objekt, also vom Gitter, bis zum Schirm hinten. Muss ich da drauf drücken, einfach damit du messen kannst. Ah ja, jetzt sehen Sie, okay, warten Sie, ich muss den. Ich habe das falsche Ding, mit dem Apple Pencil kann ich natürlich da vorne nichts zeigen. Wenn ich da dran komme, so. Sie sehen hier die nullte Beugungsordnung, also Sie sehen hier vorne auch, dass der Strahl natürlich durch die Plexiglaswanne und durch das Gitter durchgeht, da sieht man auch noch so Reflexe. Hier hinten ist dann ein weißes Papier, Da sehen Sie die nullte Beugungsordnung. Und, ah ja, das ist gut, Jillian, dann das sieht ja, man es auch auf dem Film, sonst sieht man nämlich nichts nachher. Gut. Und dann ist rechts und links ist die erste Beugungsordnung. Was wir unmittelbar schon sehen, ist, die Ablenkungswinkel sind offensichtlich größer als das, was wir gerade hatten. Was vermuten wir deswegen für die Gitterkonstante? Wenn der Ablenkungswinkel größer ist und die Wellenlänge aber ungefähr so wie vorher, was sollten wir für eine Gitterkonstante haben? Ist größer oder kleiner als vorher? Das ist eine 50-50-Chance. Schauen wir mal. Wer ist für größer? Wer ist für kleiner? Okay, Sie sind sich echt nicht sicher, oder? Kann das sein? Also der Winkel war Lambda durch Gitterkonstante. Das heißt, die Gitterkonstante, hat man vorhin ja auch ausgerechnet, war, was habe ich gerade gesagt? Lambda durch Gitterkonstante. Die Gitterkonstante ist Lambda durch den Winkel. Wenn der Winkel größer wird und der Winkel steht im Nenner, dann passiert was mit der Gitterkonstante? Ja? Sie wird kleiner. Gut, hoffe ich doch. Also, dann schauen wir mal. Also. Was wir jetzt auch nicht mehr machen dürfen, ist diese grobe Näherung, die wir vorhin gemacht haben. Vorhin haben wir ja wirklich gesagt, der Sinus und der Tangens, und das ist doch eher alles das Gleiche bei so kleinen Winkeln. Dieser Winkel hier ist ganz offensichtlich größer. Da dürfen wir jetzt nicht mehr nähern. Jetzt müssen wir wirklich mit den Winkelfunktionen rechnen. Das wird dann die Herausforderung nachher, das diesem iPhone beizubringen. Gut, wir messen. Da ist die Null. Ist es nicht ganz gerade, oder?
Nein, ich zeige es jetzt hier und ich gucke, mehr ist es von also. Hinten. Von hinten lässt sich viel besser messen.
Ja, alles klar.
Aber was sieht man da ungefähr?
Also ich würde sagen, 8,4 wären sie einfach, wobei die Null ist nicht...
Nee, hä? Ich sehe es nicht, ich sehe es von oben nicht.
Ah, okay. Wir haben hier ein kleines Problem. Wenn man mit der Kamera so schräg drauf guckt, dann sieht es ein bisschen verzerrt aus. Genau. Soll man den nochmal rüber?
Ich kann von hinten prima messen, aber okay. Da sieht natürlich keiner. Aber ich messe
also, von hinten. Frau Kiliani misst jetzt das von der Rückseite des Schirms, da kann man nämlich das gut anlegen.
Also, wir haben 8, ein bisschen schief ist es, aber 8,4 auf der einen Seite.
Warte mal, ich kann vielleicht, wenn du sagst, es ist schief, dann drehen wir das einfach ein bisschen. So, besser?
Ja, 8,4, nee, warte mal. Wir haben gerade ein bisschen Probleme, dass es eben schief ist. Warte mal, ich versuche das hier, kann ich es auch hier drehen? Ja, das kann ich auch hier drehen. Also, ich sage mal
8,5 cm. Jetzt brauchen wir noch den Abstand vom beugenden Objekt bis zum Schirm. Das geht bestimmt einfacher. Gut, das nehmen wir jetzt mal so. 15,2 cm und 8,5 hast du gesagt, ne? Also, dann machen wir wieder eine Skizze. Vielleicht mache ich die Skizze diesmal tatsächlich so aufwärts. Also, da haben wir hier irgendwie... So... Also das sind hier 8,5 cm, 15,2 cm, oh, vielleicht sollte ich das grün machen, gell? Das wäre natürlich jetzt hyperintelligent, weil das habe ich ja gerade mit dem grünen Laser gemacht. So, gut. Und jetzt machen wir das gleiche vielleicht auch noch mit dem roten, wenn wir eh schon dabei sind, dann können wir nachher ein bisschen rechnen. Und der rote, der ist dauerhaft an, glaube ich. Da brauche ich gar nichts machen. Jawohl. Okay, da ist ein bisschen... Aha. So, das ist jetzt deutlich lichtschwächer, aber ich glaube, Sie können es trotzdem sehen, oder? Hier ist so ein kleiner Beugungspunkt. Vielleicht, darf ich mal das Licht ausmachen oder ist das, auf was steht das gerade, damit ich nachher das Richtige wieder einschalte? Overhead, Kamera dunkel, Präsentation dunkel gibt es da. Oh ja, das ist ja dunkel. Okay, jetzt sehen Sie es, glaube ich, also relativ weit links und rechts außen sind diese Beugungsmaxima. Einmal ganz kurz nachdenken, ist das das, was wir erwartet hätten? Bei dem Beugungswinkel, da stand drin Wellenlänge geteilt durch Gitterkonstante. Ja? Und die Gitterkonstante hat sich jetzt natürlich nicht geändert, das ist ja immer noch das gleiche Plastikstück, was da drin hängt. Aber die Wellenlänge von rotem Licht ist größer als die Wellenlänge von grünem Licht. Also Wellenlänge geteilt durch Gitterkonstante, wenn die Wellenlänge zunimmt, dann muss auch der Winkel größer werden. Und tatsächlich ist er größer geworden. Dann gehe ich wieder zurück auf Overhead. Und dann können wir das nämlich hinten ablesen, wie viel das ist. 10,9. So. Also dann sind es hier 10,9 cm für roten Laser und das da für grünen Laser. Lambda gleich 532 Nanometer. Und beim roten Laser Lambda gleich Fragezeichen. Lambda rot, Lambda grün. Also rechnen wir mal aus. Wir machen jetzt schrittweise, arbeiten wir uns vor. Ne? Was wir wissen, ist die Wellenlänge des grünen Lasers. Wir haben die Abmessungen gemessen. Wir wollen jetzt die Gitterkonstante von diesem Gitter haben. Was gilt, ist auf jeden Fall G mal Sinus zum Beispiel Alpha grün ist Lambda grün. Daraus folgt also, Gitterkonstante ist Lambda grün geteilt durch, ja, und der Sinus, den werde ich jetzt dann gleich ersetzen, Alpha grün. Das sind also Lambda, ich kann gleich die Zahlen einsetzen, oder? Also 532 Nanometer. Geteilt durch, Sie können das bestimmt schöner aufschreiben, ich verspreche Ihnen, dass ich das nachher auch noch schöner aufschreibe, aber jetzt müssen wir ein bisschen vorankommen, deswegen machen wir es lieber ein bisschen geschmiert und dafür kriegen wir Zahlen. Der Sinus des Winkels, jetzt geht es wieder los, muss man wieder überlegen, Sinus ist Gegenkathete zur Hypotenuse, das ist natürlich blöd. Hypotenuse haben wir wieder nicht, wir können sie uns aber ausrechnen. Weil hilft uns da der gute alte Pythagoras natürlich. Ne? Also das hier, diese Strecke, die können wir uns ausrechnen als Wurzel aus, wie nenne ich denn die Dinger jetzt? Nennen wir das Ding hier Y. Ich nenne das jetzt mal Y. Und das da, das nenne ich irgendwie x1 und das nenne ich x2. So. Also y zum Quadrat plus x1 zum Quadrat. So, das können wir da einsetzen. Und hier unten brauchen wir die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Also Gegenkathete von diesem Winkel Alpha ist die Strecke, um die es abgelenkt wird. Ich mache es jetzt für das Grüne, haben wir ja gesagt. Das heißt, hier unten stehen die 0,085 Meter. Und das ist ja dieser Doppelbruch jetzt. Ich mache den mal hier ein bisschen länger, den Bruchstrich, damit man sieht, dass es ein Doppelbruch ist. Durch Wurzel aus y 0,152 Meter zum Quadrat plus 0,085 Meter zum Quadrat. So, ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Es ist eigentlich nichts Schwieriges, was ich gemacht habe. Es wird nur einfach ein bisschen ein größerer Ausdruck. So, und jetzt haben wir wieder Spaß beim Ausrechnen. Also, 0,085 zum Quadrat plus 0,152 zum Quadrat ist gleich, dann die Wurzel da draus. Wurzel haben wir hier, geteilt durch 0,085 und mal 532 e, naja, minus 9 hatten wir eigentlich gesagt. Ne? So, kommt also raus, machen wir schnell wieder einen Screenshot davon, damit es nicht verloren geht, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 1. Naja, irgendwie geht es dann noch ein bisschen weiter. 0, 8, 9, 9 und so weiter. Einheit natürlich wieder Meter. Ja? Wir überprüfen gerade nochmal schnell, ob das mit den Metern auch stimmt, was ich da gemacht habe. Ob die Einheit auch wirklich Meter ist, die da rauskommt. Einheitenprobe. Hier unten unter der Wurzel, da steht Quadratmeter plus Quadratmeter. Also unter der Wurzel stehen Quadratmeter. Das heißt, da stehen Meter, wenn man die Wurzel dann zieht. Hier unten unter dem Bruchstrich, die 0,085 sind auch Meter. Die Meter kürzen sich also gegen die Meter raus und bleiben hier oben noch die 532 Nanometer. Die Einheit hatte ich jetzt hier als Nanometer geschrieben, aber ich hatte es eingetippt als 532 mal 10 hoch minus 9, also in Meter, passt. So, was haben wir also? Ungefähr 1 mal 10 hoch minus 6 Meter. So, das ist ein Mikrometer, ne? Ein Mikrometer. Also das heißt, pro Millimeter haben wir 1000 Linien. Das ist tatsächlich also ein feineres Gitter. Das hat jetzt 1000 Linien auf dem Millimeter, also 100 Linien auf dem Zentimeter. Das hat 10-mal so viele Linien wie das Gitter, das wir vorhin hatten. Und tatsächlich haben Sie ja auch gesehen, kleine Objekte machen große Ablenkungen bei der Beugung, passt alles zusammen. Gut, jetzt haben wir den roten gehabt. Beim roten rechnen wir jetzt genau umgekehrt. Für roten Laser. Da gilt natürlich jetzt auch diese Formel von hier oben. Also G mal Sinus Alpha Rot ist Lambda Rot. G mal Sinus Alpha Rot ist Lambda Rot. Und wir interessieren uns aber an der Stelle jetzt für die Wellenlänge des roten Lasers. Die Gitterkonstante haben wir ja schon ausgerechnet. Also setzen wir ein 0,000001 Meter mal, okay, und der Sinus von dem können wir auch wieder ausrechnen. Das waren jetzt Gegenkathete für den roten, 10,9 cm geteilt durch die Hypotenuse. Gegenkathete 10,9 cm geteilt durch Wurzel aus 0,152 Meter. Also, da muss ich vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Machen Sie das bitte in Ihrem Aufschrieb auch, wenn Sie es aufgeschrieben haben. Ich hatte vorhin hier das Quadrat hingeschrieben, aber das war nicht richtig. Ne? Das hätten Sie gleich wieder sich beschweren müssen. Ich habe das Quadrat nur an das Meter hingeschrieben, aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja den ganzen Ausdruck quadrieren. Das müssen wir dann wirklich in Klammern setzen. Also 0,152 Meter in Klammern zum Quadrat und 0,085 Meter in Klammern zum Quadrat. Und das machen wir hier jetzt auch. Plus 0, Sie müssen sich viel mehr beschweren, wenn Sie feststellen, dass irgendwas nicht stimmt, was ich hinschreibe. 109 Meter zum Quadrat und daraus die Wurzel. Ist gleich. Dann schalten wir wieder um. Also fangen wir wieder mit der Wurzel da unten an. Das ist am einfachsten, sich dann da durchzuarbeiten, ohne Klammern zu verwenden. 0,109 Quadrat plus 0,152 Quadrat ist gleich Wurzel draus. Dann steht das Ding jetzt im Nenner, das heißt, wir müssen den Kehrwert davon nehmen. Kehrwert mal 0,109 mal 0,000001. So, dann haben wir also 0,000000582754 und so weiter Meter, also ungefähr 500, naja, ich würde mal sagen, ich schreibe jetzt 583 Nanometer. Na, hier sind die Nanometer. So. Dann sind die neunte Stelle nach dem Komma sind ja die Nanometer, also 583 gerundet. Das kommt mir zu wenig vor, tatsächlich. warum auch immer ich mich da irgendwo vertippt habe. Aber 580 Nanometer kann... Das ist viel besser. Viel besser, 641. So, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? 641 hat Ihre Kommilitonin ausgerechnet. Wir probieren das nochmal. Irgendwas muss ich ja falsch gemacht haben. Und das können wir ja nicht so stehen lassen. Dann machen wir es halt vielleicht... Habe ich da nicht quadriert zwischendurch? Also ich probiere es einfach nochmal. Vorhin hat es ja gut funktioniert. 0,109 Quadrat plus 0,152 Quadrat ist gleich Wurzel Kehrwert mal 0,109 mal 0, ja, ich mache jetzt mal die 582. Quatsch. Nochmal, Entschuldigung. 0,109 Quadrat plus 0,152 Quadrat ist gleich Wurzel Kehrwert mal 0,109. Ich komme da einfach nicht drauf. Sie haben schon die gleichen Zahlen ja verwendet wie ich. Wer kommt auch auf 641? Ja, es verschiebt sich nur das Komma. Also mit. Nee, eigentlich nicht. An der Rundung glaube ich nicht, dass es liegt. Ich muss irgendwas mit den Klammern da falsch machen. Ich kann es nochmal probieren, indem ich wirklich Klammern tippe. Also 0,109 geteilt durch Klammer auf. Klammer auf. 0,2 Klammern auf, 0,152 Klammer zu Quadrat plus Klammer auf. Ah nee, aber da kriege ich die Wurzel ja nicht mehr hin. Hast du einen Taschenrechner da, Jillian?
Also ich habe so ein richtig analoges etwas.
Genau. Ich bin jetzt einfach irritiert. Und das lasse ich jetzt nicht gerne so stehen. Voll cool.
Geht er dann?
Dann geht er. Okay, also. Das ist jetzt echt Hightech hier. Okay, also 0,109. Wo ist denn das Quadrat? Da. Plus 0,152 Quadrat ist gleich. Dann daraus die Wurzel. Wurzel. Dann der Kehrwert. Mal 0,109. Also ich kann mir nicht helfen, ich komme immer wieder aufs gleiche Ergebnis, auch mit diesem Taschenrechner.
Sind das die richtigen Zahlen?
Also wir hatten 10,9 cm und 15,2. Stimmen die 10,9 vielleicht nicht? Irgendwie kam es mir deutlich mehr vor, ehrlich gesagt. Können wir das nochmal nachmessen?
Ja.
Wir gehen jetzt nochmal zurück zum Experiment. Ich bin im höchsten Maße irritiert. Ich kann es noch nicht glauben, dass da einfach so etwas ganz Falsches rauskommt. Nachdem ich es jetzt mehrfach nachgerechnet habe mit meinen verschiedenen Geräten hier, das kann doch eigentlich irgendwie nicht sein. Nee, es ist tatsächlich
also
so.
Also es ist jetzt nicht mehr richtig
realisiert,
weil steht es, aber ich habe die Abweichung.
Also ich hätte tatsächlich auch irgendwas deutlich über 600 Nanometer erwartet.
Ja, aber das müssen über 600.
Das kann nicht sein, es ist rot. Es ist rot. Okay. Aber wenn ich jetzt mal ganz dämlich rechne, wenn ich jetzt also einfach nur die 6, also 10,9 geteilt durch 8, na, 10,9 geteilt durch 8,5 mal 532 Wieso komme ich jetzt auf 682? Gut, das ist jetzt natürlich nur näherungsweise, ja, weil ich den Sinus nicht gerechnet habe. Okay, ich gebe auf für den Moment, aber ich gebe nicht dauerhaft auf. Ich liefere die Erklärung meiner seltsamen Rechnung morgen nach, okay? Weil wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen. Ich glaube, das langweilt Sie eher, wenn ich jetzt nach meinem Fehler suche. Gut, das Nächste, was ich Ihnen nämlich zeigen wollte, war, dass wir in dieser Beugungsformel ja eine Gitterkonstante drin haben und eine Wellenlänge. Aber niemand hat gesagt, dass da drin steht, ob das ein roter oder ein grüner Laser ist. Es steht drin, Gitterkonstante und Wellenlänge. Das sind zwei geometrische Sachen sozusagen. Das hat nichts mit der Farbe dieses Lasers zu tun. Die Gitterkonstante, die können wir jetzt nicht ändern. Also das Gitter ist halt irgendwie geprägt. Aber was wir ändern können, das ist die Wellenlänge des Lasers. Und zwar einfach dadurch, dass wir in ein anderes Medium reingehen. Das hatten wir ja besprochen. Wellenlänge hängt davon ab, ob wir in Luft sind oder in Glas oder in sonst was. Und was wir tatsächlich machen können, ist, wir können diese Beugung uns jetzt nochmal anschauen in Wasser. Wir können einfach das Gitter in Wasser reintauchen. Im Wasser haben wir einen anderen Brechungsindex, damit eine andere Ausbreitungsgeschwindigkeit der Lichtwelle, damit eine andere Wellenlänge. Und wenn unsere Formel stimmt, dass das eine geometrische Überlegung ist, Gangunterschied als Vielfaches der Wellenlänge, dann muss die Beugungserscheinung sich ja auch ändern, wenn wir ins Wasser gehen. Und das probieren wir jetzt noch aus. Ich mache wieder dunkel, oder? Damit man das besser sieht, was da passiert. Präsentation dunkel. Zack. So, Sie sehen im Moment den roten Laser schön. Und jetzt gehen wir einfach mit dem Laser ein Stückchen weiter nach unten. In diesem Becken, da ist nämlich Wasser drin, aber halt nicht bis ganz oben. Und wenn die Frau Kiliani jetzt damit runterfährt, dann sehen Sie, soll man die Kamera runterfahren, dass man da... Also Sie sehen jetzt, das war gerade übrigens ein schönes Bild, gefällt mir gut. Da sind der rote und der grüne drauf. Ich probiere das gerade mal aufzunehmen, um es nachher einzubinden in die Vorlesungsaufzeichnung. Da. Also Sie sehen oben den roten, der weiter abgelenkt ist, und dann den grünen, der nicht so weit abgelenkt ist. Und jetzt können wir das Ganze versuchen, unter Wasser noch zu zeigen. Das ist ein bisschen tricky. Ja. Wir können auch... Ich bin gerade am Überlegen, dieser Pointer hier, der hat ja auch einen grünen Laser. Ob man den einfach hoch und runter fährt.
Sonst kannst du den Laser auch rausnehmen. Ja, muss man erst die Kamera einstellen.
Aber du musst mit der Kamera irgendwie da genau an die Grenze kommen, ne? Damit das irgendwie zu sehen ist.
Kann man das sehen? Ja, wenn man weiß, worauf man guckt, ne, dann sieht
man. Ah, man sieht es. Nee. Ist nur begrenzt gut. Rote wäre schon irgendwie schön, aber
ja,
du bist, das sind so viele Reflexe da.
Sind aber auch, wenn ich von vorne gucke, so viele
Reflexe. Ah doch, da sieht man jetzt, das finde ich jetzt nicht schlecht, der da sieht gut aus. Wir versuchen uns mal die Stelle zu merken. Ich gehe mal mit dem Laserpointer jetzt hier an die Stelle und du fährst mal hoch mit dem Laser, dass er nicht mehr durchs Wasser geht. Ja doch, sieht man deutlich, oder? Wieder nochmal runtergehen. Plupp, genau. Also Sie sehen, sobald wir ins Wasser reingehen, ist die Ablenkung, der Ablenkwinkel deutlich kleiner. Und das ist tatsächlich genau das, was man erwartet, wenn man eben eine kürzere Wellenlänge hat, weil im Wasser die Ausbreitungsgeschwindigkeit geringer ist. Also als Take-Home-Message, es ist wirklich eine geometrische Formel, ne? Dieses Winkel ist, also Gitterkonstante mal Sinus des Winkels ist Vielfaches der Wellenlänge, das ist eine rein geometrische Überlegung, das kann man im Prinzip mit jeder Welle machen. Diese Formel gilt auch nicht nur für Licht, sondern die gilt auch für alle anderen Arten von Wellen. Beugung funktioniert mit jeder Welle. Das hat auch nichts mit Quantenmechanik oder so zu tun, sondern es ist eine reine Wellenerscheinung. Und man kann einfach die Wellenlänge ändern, indem man in ein anderes Medium geht. Und schon hat man einen anderen Beugungswinkel. Jawohl. So. Sollen wir nochmal gucken, ob da noch irgendwas auf der anderen Folie drauf war. Ah ja, das wollte ich auch noch sagen. Bei den Gittern haben wir jetzt immer nur diese hellen Maxima uns angeschaut, bei denen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge Gangunterschied zwischen zwei Benachbarten war. Das sind natürlich die, wo alle konstruktiv interferieren, wo also die Helligkeit am allergrößten ist. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass zwischen diesen Maxima alles ganz dunkel ist. Denn Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie da 100 Spalte beleuchten, es auch noch irgendwie Möglichkeiten gibt, die so miteinander zu kombinieren, dass halt nicht alle perfekt konstruktiv miteinander interferieren, aber dass sie wiederum auch nicht alle insgesamt sich ganz weg interferieren. Und dann bleibt so ein ganz kleines bisschen Resthelligkeit übrig. Das nennt man dann die sogenannten Nebenmaxima. Und das ist ein bisschen schwierig hier zu zeigen, experimentell, weil einfach die Kamera das nicht so gut abbildet. Aber man kann sich es in einer Simulation anschauen. Und da bekommt man dann so eine Intensitätsverteilung. Also das ist hier irgendwie die Simulation. Die können Sie gerne in der PDF-Datei dann mal anklicken. Müssen wir jetzt vielleicht nicht alles machen. Aber das ist das Ergebnis dieser Simulation. Und da sehen Sie, was wir bisher beobachtet haben, sind diese sehr hohen sogenannten Hauptmaxima, wo eben das ganzzahlige Vielfache ist. Und dazwischen, da sind aber eben doch noch so kleine Intensitäts-Nebenmaxima eben. Und die Zahl dieser Nebenmaxima hängt davon ab, wie viele Spaltöffnungen wir beleuchten bei dem Gitter. Es sind nämlich immer genau Zahl der Spaltöffnungen minus 2. Können Sie sich einfach merken, am Doppelspalt, da gibt es überhaupt keine. Ja, Doppelspalt hat 2 Spaltöffnungen, minus 2 ist 0, also kein Nebenmaximum. Und wenn Sie jetzt aber mehr solche Spalte haben, dann kommt da für jeden Spalt, den Sie machen, ein Nebenmaximum dazu. Es werden also immer mehr, immer feiner nebeneinander. Andererseits werden sie aber auch immer niedriger und man kann sie immer schlechter sehen. Und weil wir hier so viele von den Spalten beleuchten, also eher in der Größenordnung von 100 oder so, sehen wir halt dann im Prinzip 98 solche Nebenmaxima, aber die sind so niedrig, dass sie von der Kamera praktisch nicht mehr auflösbar sind. Gut, also das war die Geschichte mit den Nebenmaxima, die wollte ich dann noch erwähnen. Dazwischen sind natürlich auch immer Minima und das hat natürlich auch wieder eine Konsequenz. Also wenn Sie sich das angucken, die Abstände, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, die Abstände hier zwischen dem Hauptmaximum und diesen Nebenmaxima, die sind alle gleich. Und das heißt, wenn wir sehr viele von diesen Nebenmaxima haben, dann rutscht also auch das Minimum ganz nah an das Hauptmaximum ran. Es ist also auch nicht nur ein sehr hohes Hauptmaximum, sondern es ist auch sehr, sehr schmal, sehr scharf. Und das ist das, was Sie beim Gitter eben beobachten, dass da so ganz wohl definierte, feine Beugungsmaxima entstehen. So, jetzt habe ich mich irgendwie hier ein bisschen verhaspelt. Als nächstes wollte ich nämlich, das haben wir gerade gemacht, bla bla bla. Ah ja, genau, ich wollte Ihnen zeigen, dass Beugungsbilder auch sehr kompliziert sein können. Das machen wir am besten mit einfach einem Laser und müssen wir das abfilmen wahrscheinlich am sinnvollsten, oder? Können wir das wieder, ich überlege, wo wir es hin projizieren. Vielleicht mache ich einfach den Bildschirm dunkel. Ah ja. Dann zeige ich Ihnen einfach mal ein paar Beugungsbilder von beugenden Objekten, die ein bisschen komplizierter geformt sind. Ich mache da wieder ein bisschen dunkel. das ist der Laserstrahl ohne irgendwas dazwischen. Ach komm, also jetzt. Hier, den mag ich ganz besonders gerne. Der macht gute Laune. Physik macht ja sowieso gute Laune, aber das macht ganz besonders gute Laune, finde ich. Finden Sie die nullte Beugungsordnung? Genau, die Nase ist die nullte Beugungsordnung. Also das heißt, die wird hier jetzt gerade noch sogar mitverwendet. Und Sie sehen auch noch, wahrscheinlich muss ich ein bisschen weiter, es wäre noch besser, es noch ein bisschen größer zu haben, oder? Dann kommst du näher ran noch an das Ding? Also ich glaube, wer im Hörsaal ist, der sieht es wahrscheinlich sogar ganz gut so, auch auf der Wand einfach. Ah, sehr viel besser. Hm. Gut. Okay. Sie sehen, dass der Smiley nicht wirklich aus einer Linie außenrum besteht, sondern das sind lauter abgebeugte Laserstrahlen. Ja, der ist punktweise zusammengesetzt und das sind alles erste Beugungsordnungen von irgendeiner Struktur, die da drauf ist. Und diese Struktur ist halt so kompliziert, dass da erste Beugungsordnungen in alle möglichen Richtungen gibt. Jede Strukturgröße in irgendeiner Richtung gibt Ihnen eine Ablenkung dieses Nasenstrahls und dann werden da die einzelnen Punkte für die Augen, für den Mund und für den Kreis drumherum gesetzt. Und dann sehen Sie zusätzlich noch, wenn Sie weiter nach rechts und links schauen, dass sich das Ganze dann tatsächlich auch nochmal wiederholt. Das ist ein Artefakt, das wir nicht unbedingt haben wollten. Das liegt daran, dass die Struktur auch noch sehr fein strukturiert ist, einfach durch den Herstellungsprozess, und dass deswegen die Beugung an so einer sehr feinen Struktur, also die Rillenstruktur letztlich, die Struktur jeder einzelnen Rille, dazu führt, dass große Beugungswinkel erzeugt werden, die eben weit rechts und weit links dann das ganze Muster wiederholen. Am besten kann man da jeweils nur diese Nase sehen. Sie sehen auch, dass die nach oben und nach unten auch geht. Also da oben ist auch wieder so ein heller Punkt. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man auch, dass um diesen hellen Nasenpunkt drumherum wieder so ein Ring ist. Also da wiederholt sich der ganze Smiley nochmal. Das ist allerdings, ich weiß nicht, ob Sie es hier sehen können. Keine Reaktion. Sehen Sie das? Das da? Ja, gut. Alles klar. Gut, also, das ist wie gesagt mein Lieblingsteil. Jetzt muss ich aber schnell die anderen auch noch ausprobieren. Ah ja, genau. Das da beispielsweise. Man kann wirklich jede beliebige Struktur da machen. Ja, Sie können also mit Beugungsstrukturen jede Struktur, jedes Bild da abbilden. Und auch da sehen Sie jetzt die nullte Beugungsordnung. Das ist einfach dieser Punkt unter dem ersten P von Happy. Das ist an der Stelle jetzt nicht gut mit integriert. Deswegen mag ich den Smiley so gern, weil der irgendwie die Nase halt optimal integriert, die nullte Beugungsordnung. Was man vielleicht noch sehen kann, ist, aber das ist jetzt, das kann ich so wahrscheinlich nicht zeigen, da brauche ich einen Laserpointer, der irgendwie mobil ist. Man kann da jetzt näher rangehen an die Wand und es ist immer noch ein scharfes Bild. Also es ist ganz offensichtlich was anderes als bei einer Linsenabbildung. Ich kann auch ganz weit weggehen, probiere ich mal. Mal gucken, ob man das da noch sieht. Bin ich also sicherlich mehr als doppelt so weit weg wie vorhin. Bei einer Linsenabbildung wäre das jetzt sicherlich nicht mehr scharf, das Bild, aber Sie sehen, das funktioniert hier immer noch genauso gut. Einfach, weil da nicht eine Abbildung in dem Sinne gemacht wird, sondern einfach nur der sehr schön parallele Laserstrahl in verschiedene Richtungen, eben erste Beugungsordnung, sehen wir da hauptsächlich, abgebeugt wird. So, Schnellverfahren noch die da. Gucken. Oh ja, auch sehr hübsch, finde ich. Gell? Niedlich. Manchmal bekommt man diese Beugungsobjekte. Ah ja, genau. Für Freunde von Frankreich. Manchmal bekommt man diese Beugungsobjekte quasi dazu geschenkt, wenn man irgend so einen billigen Laserpointer für 5 Euro kauft. Ja, das da finde ich ganz besonders lächerlich. Da sehen Sie, dass das also jetzt wirklich Hightech, ja, ganz viel Geld gekauft ist. Die haben es geschafft, das Beugungsobjekt verkehrt rum reinzukleben. Ist echt unglaublich, wenn man es von der Rückseite beleuchtet, dann kann man es tatsächlich lesen. Ja, also wenn Sie mal irgendwo sowas finden auf eBay, das nennt sich dann irgendwie halt Laserpointer mit irgendwie Beugungsobjekten oder Beugungsfolien oder so. Ich habe das, glaube ich, mal für 5 Euro gekauft, das ist also wirklich spottbillig, das Zeug. Sie finden solche Objekte, aber nicht nur, ich glaube, das reicht für die Beugung jetzt da, oder? Dankeschön. Meine Lieblingsobjekte hier. Also das einfach, um zu zeigen, dass Beugung nicht immer nur so ein Punktmuster erzeugt, ja, sondern dass man wirklich ganz verschiedene Sachen machen kann. Man kann das beispielsweise in der Supermarktkasse oder so an der Supermarktkasse finden. Da bei diesen Laserscannern, da werden auch solche beugenden Objekte verwendet, um den Strahl aufzufächern. Sie haben das bestimmt schon mal gesehen, dass da irgendwie ja nicht nur ein Laserstrahl rauskommt, sondern das sieht irgendwie so aus, als ob es in alle Richtungen gleichzeitig leuchtet. Und das liegt einerseits daran, dass da bewegliche Elemente drin sind, die den Strahl ablenken, andererseits aber auch daran, dass da solche beugenden Elemente drin sind, die ihn von vornherein schon mal auffächern. Also solche sogenannten diffraktiven optischen Elemente, beugende optische Elemente, werden tatsächlich gerne verwendet in der Technik, weil man mit viel weniger Aufwand, als wenn man da jetzt verschiedene Strahlteiler und Linsen und sonst was reinmacht, mit viel weniger Aufwand sehr komplexe Lichtmuster erzeugen kann. In der Physik hier in Konstanz verwenden einige Arbeitsgruppen das auch. Also die Arbeitsgruppe von Herrn Bechinger beispielsweise, die verwendet dynamisch erzeugte Beugungsmuster. Da wird also ein kleines Display vom Computer angesteuert und der Laserstrahl geht da durch und dynamisch wird die Transparenz dieses Displays geändert, sodass dann Beugungsmuster entstehen, die genau eben eine Struktur von Licht vorgeben, wie man sie haben will. Und dann werden da Experimente daran gemacht, wo kleine Kolloidpartikel sich dann anordnen in diesem Lichtmuster und so. Da kann man also ganz verrückte Sachen machen. Man kann die Teilchen dann mit Hilfe von Licht in bestimmte Richtungen ziehen oder schieben. Und das funktioniert eben auf relativ kurzer Zeitskala, weil man diese beugenden Objekte quasi mit Bildschirmfrequenz ansteuern kann. Also, weiß nicht, 120 Bilder pro Sekunde können Sie das Muster ändern. Ja, da brauchen Sie keine geprägte Plastikfolie mehr, sondern da können Sie einfach direkt ein Display verwenden. Okay. Beugungsbilder können viel komplizierter sein. Ja, also ich glaube, Sie haben es jetzt gerade sogar besser gesehen als diese Fotos, die ich da eingebunden habe. Dann kommen wir, nachdem wir jetzt den Doppelspalt uns angeschaut haben, der wie gesagt am einfachsten war, und das Gitter, was ungefähr genauso ist, da war eine Frage, Entschuldigung. Die Frage war, wir haben jetzt in unseren Rechnungen immer angenommen, dass der Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist. Das haben wir nur für die Berechnung gemacht, wo wir jetzt die Position der Hauptmaxima haben wollten. In dieser Rechnung hier haben wir das nicht gemacht. Also dieses Diagramm, das zeigt ja jetzt hier unten den Beugungswinkel in also beliebigen Abstufungen, ja, das ist ja jetzt nicht nur für ganz bestimmte Winkel gerechnet, sondern hier ist für alle Winkel die Kurve aufgezeichnet und da sehen Sie dann eben, dass die Intensität hier abnimmt und dann hier solche kleinen Schwankungen hat und dann da wieder sehr zunimmt, wenn wir in die Nähe von dem ersten Beugungsmaximum kommen und so weiter. Also natürlich kann man ausrechnen, wie die Intensität ist für einen beliebigen Winkel, da muss nicht unbedingt der Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches sein. Aber wenn man die Intensität sich ausrechnen will, dann kommt man eben nicht mit so einer ganz einfachen Formel davon, sondern dann muss man im Prinzip integrieren über alle Gangunterschiede von den verschiedenen Spalten, also aufsummieren, ja, aufsummieren, wenn man eine endliche Zahl von Spalten hat. Und da kommt dann halt keine so schöne einfache Formel mehr raus, deswegen machen wir das nicht. Deswegen interessieren wir uns hauptsächlich immer dafür, wo ist das Hauptmaximum erster, zweiter, dritter Ordnung. Aber ja, natürlich kann man für beliebige Gangunterschiede auch das aufsummieren und dann eine Intensität rausbekommen. Und das ist genau das, was in dem Diagramm dargestellt ist.
Okay. Und für Maxima gilt das
dann? Ja, für die Maxima, also das sind eben genau diese Positionen. Hier ist 0 Wellenlängengangunterschied. Hier ist es eine Wellenlängengangunterschied zwischen benachbarten Strahlen. Hier sind es 2, da sind es 3. Die 4 fehlt irgendwie, oder? Kann das sein? Und dann ist da die nächste. Aus irgendeinem. Ah ja, genau, die fällt hier aus, weil das tatsächlich sehr realistisch gerechnet ist. Da ist auch die Breite der Spaltöffnungen mit berücksichtigt. Das zeige ich Ihnen gleich, wie man die berücksichtigen kann. Jo. Gut. Also, wir hatten Doppelspalt, wir hatten Gitter. Und jetzt kommt das, was ein bisschen komplizierter ist, nämlich der einzelne Spalt. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, dass ein einzelner Spalt komplizierter ist als ein doppelter oder gar ganz viele bei einem Gitter. Aber das ist gar nicht so paradox, denn das Problem ist, dass wir bei dem Doppelspalt und bei dem Gitter näherungsweise sagen konnten, jede einzelne Öffnung ist halt unendlich schmal. Da kommt nur genau eine solche Kugelwelle raus oder Kreiswelle und die betrachten wir und lassen die sich überlagern mit den anderen. Wenn wir jetzt zum Einzelspalt gehen, da können wir so nicht mehr rechnen. Denn offensichtlich ist der Spalt nicht unendlich klein, sonst käme hinten einfach so eine Kugelwelle raus und alles wäre gleichmäßig hell. Das ist also offensichtlich eine zu grobe Näherung, das können wir nicht machen. Andererseits, ja, wie viele Wellen wollen wir denn jetzt da überlagern? Müssen wir jetzt da 2, 3, 4, 20, 1000 annehmen, die aus diesem kleinen Loch rauskommen? Das ist im ersten Moment ja jetzt nicht so ganz klar und da muss man kurz nachdenken, wie man damit jetzt umgeht. Und zwar macht man das dann so, also vielleicht sollten wir eine Beugung am Einzelspalt, haben wir einen Einzelspalt, den wir verstellen können, Jillian? Dann schauen wir uns das vielleicht doch erst nochmal an, um einfach zu motivieren, was da passiert. Das schaffen wir noch und dann berechnen wir den auch noch. Also jetzt kommt ein einzelner Spalt, der aber in seiner Breite variabel ist. Da ist so ein kleines Mikrometerschräubchen dran, mit dem können wir die beiden Teile des Spalts gegeneinander verschieben und damit die Breite der Öffnung ändern. Also ich sehe es hier schon, jetzt kommt es bestimmt gleich auch auf der Kamera. So, jetzt ist der Spalt ganz groß. Da sehen wir nur, dass das irgendwie so ein bisschen verschmiert ist. Aber wenn wir jetzt den Spalt schmaler machen, ja, also jetzt ist er irgendwie riesig, der Spalt, jetzt geht der Laser einfach durch. Und Sie sehen, was passiert, wenn man den Spalt schmaler macht. Wenn der Laser so am Rand jetzt den Spalt trifft, dann tauchen so zusätzliche helle Flecke auf. Und je weiter Frau Kiliani den Spalt zudreht, desto weiter wandern die nach außen. Ich glaube, das kann man jetzt wirklich gut erkennen. In der Mitte bleibt einfach diese nullte Beugungsordnung als ganz heller Punkt übrig. Aber nach außen wandern diese Maxima erster, zweiter, dritter Ordnung. Und je schmaler der Spalt wird, desto weiter größer sind die Winkel, unter denen gebeugt wird. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo man dann den Spalt als quasi unendlich klein betrachten kann. Ich weiß nicht, kriegen wir noch kleiner, sodass man das... Okay, das sieht ziemlich gut aus. Also jetzt ist er so schmal, dass wir im Prinzip auf der ganzen Breite unseres Kamerabildes überall einfach hell haben. Ja? Also das ist der Näherungsfall, dass wir sagen, das Loch ist so klein, da kommt hinten einfach eine Kugelwelle raus, die hat keine bevorzugte Richtung, überall hin geht Licht. Natürlich jetzt nur in der horizontalen Richtung, denn unser Spalt ist ja auch nur in der einen Richtung schmal geworden, in der anderen Richtung ist es ja immer noch ein ganz, ganz langer Spalt, deswegen passiert da nichts. Können wir den eigentlich drehen? Nee, das können wir nicht, oder? Okay. Aber wenn man aufmachen, dann sehen wir, und jetzt warte mal ganz kurz, da sieht man nämlich noch was Interessantes, bei diesem Spalt, bei diesem Einfachspalt, da sind die nämlich nicht alle gleich groß, diese Maxima. Wenn Sie das mal angucken, dann fällt auf, dass das, was da in der Mitte ist, tatsächlich größer ist. Dieses Beugungsmaximum in der Mitte, das ist einfach doppelt so groß wie die anderen. Alle anderen sind untereinander gleich, aber das in der Mitte ist doppelt so groß. Da fehlt sozusagen in der Mitte noch ein Minimum, aber in der Mitte ist halt kein Minimum, weil geradeaus gibt es ja keinen Gangunterschied, deswegen muss da irgendwie hell sein. Und das können wir uns gleich auch noch ausrechnen, warum das tatsächlich in der Mitte ein größeres Beugungsmaximum ist. Okay, aber ich glaube, das reicht zum Verständnis. Das passiert also immer, wenn man irgendwo ein kleines Loch hat. Dann kommt das Licht nicht mehr als Strahl so durch, sondern wird aufgefächert in mehrere Strahlen. Sehr schön, Dankeschön. Ja, Sie dürfen ruhig klopfen. Prima. Was machen wir, um das zu erklären? Und das am besten noch in 8 Minuten. Wir zerlegen in Gedanken diesen einzelnen Spalt in mehrere Abschnitte. Das können wir ja machen. In Gedanken kann man das alles machen. Wir zerlegen den so, dass hier links die Hälfte des Spaltes ist und hier rechts die Hälfte des Spaltes. Und wir einfach sagen, wir betrachten jetzt mal den Gangunterschied zwischen zwei Wellen, die hier am linken Ende der linken Hälfte ausgehen oder am linken Rand der rechten Hälfte. Dürfen wir machen. Wir müssen natürlich letztlich dann alle Positionen berücksichtigen, aber fangen wir mal einfach mit diesen zwei ausgezeichneten Punkten an. Hier der rote Fleck und da der rote Fleck. Und jetzt sagen wir, wir hätten jetzt gerne, dass die beiden sich gegenseitig weginterferieren, dass die sich auslöschen. Die sollen also einen Gangunterschied von einer halben Wellenlänge haben. Das habe ich hier versucht einzuzeichnen. Hier ist so eine halbe Wellenlänge. Das ist also der Gangunterschied zwischen dem roten Strahl hier und dem roten Strahl hier. Das führt dann dazu, dass der hier gerade ein Tal hat, der obere, und der untere, der hat hier einen Berg. Und wenn man die überlagert, wenn man die aufsummiert, dann kommt da 0 raus. Das wollen wir jetzt mal haben. Also diese Bedingung soll gelten. Der Winkel hier zwischen der gerade Ausrichtung und der Richtung, in der wir gucken, soll genauso groß sein, dass hier eine halbe Wellenlänge Gangunterschied ist. Dann würden die beiden Strahlen sich weginterferieren, würden also nicht zum Gesamtbild, zur Gesamthelligkeit beitragen. Was hilft uns das jetzt? Naja, wir können ja auch sagen, nehmen wir nochmal zwei solche Strahlen, die einfach ein ganz kleines bisschen weiter rechts liegen. Also der orangene hier und der orangene hier. Was gilt für die beiden dann? Naja, nachdem die den gleichen Abstand voneinander haben, seitlich, haben die natürlich auch einen gleichen Gangunterschied. Also wieder, Gangunterschied Lambda halbe, destruktive Interferenz, löschen sich aus, Beitrag zur Gesamthelligkeit gleich 0. Super, jetzt haben wir also schon mal 0 von den roten, 0 von den orangenen. Jetzt habe ich hier noch so einen lila Punkt gemacht. Was haben die für einen Gangunterschied? Naja, es wird jetzt langweilig, ist natürlich wieder ein Lambda halbe Gangunterschied, weil die haben ja wieder den gleichen Abstand seitlich und. Und das können wir jetzt über den ganzen Spalt hier rüber machen. Egal wie dicht wir die setzen übrigens, ja, wir können die unendlich dicht setzen. Jeder von diesen Strahlen hat eine Entsprechung, die genau einen Gangunterschied von Lambda halbe produziert. Also jedes Mal so ein Pärchen gibt nichts. Ja? Und wenn wir die Gesamtintensität haben wollen, dann addieren wir die alle auf. Das ist super easy. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 kann man in der Grundschule machen, gibt 0. So, das heißt, wir haben also jetzt gezeigt, dass die Gesamtintensität in dieser Richtung mit dem Winkel Beta für die gilt, dass der Gangunterschied zwischen dem Strahl und dem Strahl, also Randstrahl und Strahl in der Mitte des Spaltes, wenn da gerade destruktive Interferenz ist, dann ist es auch ein Minimum für den gesamten Einzelspalt. Okay, wir haben zwar kein Maximum ausgerechnet bisher, so what? Wir haben immerhin eine Richtung zum Minimum und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Jetzt überlegen wir, wo kommt das nächste Minimum? Das nächste Minimum finden wir, indem wir mehr solche Unterteilungen machen. Hier habe ich jetzt eine Unterteilung gemacht in 4 solche Abschnitte. Jetzt gucken wir uns mal das linke Viertel an und das zweite Viertel von links und machen auch da wieder jeweils am Rand die Strahlen und sagen, die beiden sollen einen Gangunterschied von Lambda halbe haben, dann interferieren sie sich weg. Können wir genauso rechnen wie oben und kriegen dann einen Ausdruck für den Winkel. Ich zeige ihn Ihnen gleich. Und wenn wir das so machen, dann haben wir also das nächste Minimum gefunden. Von der Mitte ausgehend hatten wir das erste Minimum gefunden, wenn der Randstrahl und der in der Mitte einen Gangunterschied von Lambda halbe haben. Das wiederum nächste ist hier jetzt, wo der und der einen Gangunterschied von Lambda halbe haben. Denn wenn das so ist, dann interferiert sich dieses Viertel hier mit dem Viertel hier weg und natürlich mit dem gleichen Argument auch dieses Viertel mit dem Viertel. Es bleibt also bei 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Gleiche Idee wie vorhin. Und das Spiel können wir jetzt immer weiter treiben. Wir können statt zwei Abschnitte in dem Spalt oder vier Abschnitte, können wir auch 6 oder 8 oder 10 Abschnitte haben. Und jedes Mal können wir diese Bedingung hinschreiben, was gelten muss, damit in der entsprechenden Richtung dann Intensität 0 ankommt. Und das reicht uns jetzt sozusagen schon fast. Denn wenn man jetzt einfach sagt, naja, wenn da Minima sind, wenn es da dunkle Flecken auf dem Schirm gibt, aber es ist nicht überall dunkel, dann muss es ja wohl irgendwo zwischen diesen dunklen Flecken hell sein. Es ist nicht genau in der Mitte zwischen den dunklen Flecken hell, aber in sehr guter Näherung immer genau zwischen den dunklen Flecken. Und deswegen rechnet man beim Einzelspalt tatsächlich exakt nur die Minima aus und sagt, die Maxima, die sind ungefähr in der Hälfte dazwischen. Ja? Und das ist das, was wir da gerade gesehen haben, dieses Bild. Und weil es aber in der Mitte kein Minimum gibt, deswegen ist dieses Maximum in der Mitte tatsächlich doppelt so groß. Na, weil Sie haben ein Minimum rechts und ein Minimum links, erster Ordnung und auch zweiter, dritter, vierter Ordnung. Aber in der Mitte gibt es eben kein Minimum und deswegen ist dieses Maximum in der Mitte einfach doppelt so groß wie die anderen. Das haben Sie im Live-Bild an der Kamera ja auch schon gesehen. So, und das schließen wir jetzt noch damit ab, dass wir die Formel dafür hinschreiben. Wir haben als Bedingung fürs Minimum, haben wir, dass dieser Gangunterschied zwischen zwei Strahlen, die am Rand und in der Mitte sind, beim ersten Minimum, muss der genau Lambda halbe sein. Das heißt also, Sinus dieses Winkels Beta ist der Gangunterschied geteilt durch die halbe Spaltbreite. An der Stelle verwendet man übrigens jetzt gerne die Variable B für Breite des Spaltes und nicht mehr G, weil es ja keine Gitterkonstante ist. Ne? Deswegen versucht man das an der Stelle ein bisschen zu unterscheiden. Gut, dann setzen wir das ein. Das Delta X setzen wir da ein, das ist dann Lambda halbe. Und dann kürzen sich die Zweier hier netterweise weg, bleibt übrig, B mal Sinus Beta ist Lambda. Und das ist dann auch schon die Bedingung für das Minimum erster Ordnung am Einzelspalt. Und bei den höheren Ordnungen genau dasselbe. Da steht dann halt B mal Sinus des Winkels zu diesem Minimum höherer Ordnung, ist dann die Ordnung mal die Wellenlänge. Also insgesamt zusammengefasst, Minima am Einzelspalt, Spaltbreite mal Sinus des Winkels zu diesem Minimum, ist die ganze Zahl, die die Beugungsordnung angibt, mal die Wellenlänge. Okay, das war's, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.